Der Auftrag war auf jeden Fall, die Straßen freizuhalten und dieses Highway Triangle feindfrei zu machen. Was bedeutet das? Das bedeutet Kampf. Und uns hat man jetzt praktisch an diesen OP Nord gesetzt, ohne alles, und hat gesagt, jetzt macht mal. Da gab es eben von deutscher Seite tatsächlich noch nicht das Umdenken, pass auf, das ist jetzt eine offensive Operation, die wir führen. Wir sollen dieses Highway Triangle feindfrei machen. Da muss auch mal geschossen werden und da muss man auch eine Entscheidung treffen.
Willkommen zum zweiwöchentlichen Veteranen-Podcast It's Up to Us. Ich bin Wolf Krieges, Bundeswehr- und Afghanistan-Veteran, Autor und dein Gastgeber. Du findest mich auch in den sozialen Medien und ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, bewertest und vor allem ihn mit Kameraden und Freunden teilst. Gerade auch, weil Aufarbeitung für mich eine der Säulen der deutschen Veteranenkultur ist. Insbesondere auch der Einsatzgeschichte und Geschichten. Oder wie der Militärhistoriker Sönke Neitzel das mal zu mir gesagt hat, den Anfang müssen immer die Veteranen selbst machen. Wenn du willst, verlinke ich dir die Folge mit Sönke Neitzel, Militärhistorie und Mythos auch nochmal in den Shownotes. Schon über ein Jahr treibt mich allerdings ein weißer Fleck auf der Landkarte des Afghanistan-Einsatzes um. Immer wieder habe ich mich gefragt, warum ist darüber so wenig bekannt? Da ist so viel gelaufen, da wurde so heftig gekämpft, die Einsatzbedingungen dort waren noch so viel schlechter als in Kunduz. Warum, um Himmels Willen, ist so wenig über den Observation Post North bekannt? Über diesen kleinen deutschen Außenposten in der Provinz Bachlan hat der Träger der Tapferkeitsmedaille Philipp Purzel-Porzig gesagt, für ihn war Bachlan noch schlimmer als Kunduz. In Bachlan gab es gar nichts mehr. Da warst du auf dich allein gestellt. Und genau dieser weiße Fleck, OP North, hat mich umgetrieben, schon über ein Jahr. Und ich habe immer jemanden gesucht, der helfen kann, die Geschichte des OP North zu erzählen. Sowohl auf operativer als auch taktischer und soldatischer Ebene. Und der Gebirgsjäger Oberstleutnant Matthias Reichel ist einer dieser Männer, die das können. Als stellvertretender Kommandeur der Taskforce Bachlan unter dem heutigen General Jarek Zembrycki hat er nicht nur den operativen Überblick, sondern hat die Gefechte im wilden Norden Afghanistans selbst geführt. Gelebt hat er dabei wie seine Männer und der Plan im kniehohen Staub am Fuße des Hindukusch. Und das ist kein Witz. Matthias ist 1969 in Oberfranken geboren und dort aufgewachsen. In Bayreuth ist er als Wehrpflichtiger 1990 zum Panzergrenadierbataillon 102 gekommen. Er hat dann aufgekohlt zum Reserveoffiziersanwärter und schließlich ist er 1994 zur Infanterie gewechselt als Offizier. Studieren wollte er nicht. Er wollte nicht in den Hörsälen rumhängen, wie er sagt, sondern richtig Soldat sein. 1996 wechselte er von den Jägern zu den Gebirgsjägern. Dort hat er es von dem Zugführer über den Kompaniechef bis zum stellvertretenden Bataillonskommandeur gebracht. Prägend war für ihn diese Zeit im Gebirgsjägerbataillon 231 in Bad Reichenhall. Mit dem Bataillon war er auch von April bis Oktober 2010 in der Quick Reaction Force 5 in Afghanistan im Einsatz. Sein Kommandeur war damals Oberstleutnant Jarek Zembrycki und die beiden Männer verbindet eine 30-jährige Freundschaft. Sie waren zusammen Zugführer in der gleichen Kompanie, Kompaniechefs im gleichen Bataillon und dann auch als Bataillonsführung zusammen in Afghanistan. Das war aber nicht Matthias' erster Einsatz und einziger. 1997 diente er bei SFOR in Bosnien und Herzegowina, 2001-2 im Kosovo. 2013 dann nochmal in Afghanistan und 2015 schließlich in Mali. Nicht ihm, aber seiner Familie war nach jedem Einsatz klar. Matthias hat ein weiteres Päckchen mit nach Hause gebracht. Bis 2021 war seine Reaktion aber immer wieder in die Arbeit stürzen. Erst Burnout-Erscheinungen und eine Untersuchung im Bundeswehrkrankenhaus machen klar, der Mann ist in seiner Psyche verwundet worden. Gerade Afghanistan 2010 hat ihm schwer zugesetzt. Und doch hat er noch 11 Jahre lang funktioniert und Hochleistung gebracht. Heute dient er in der 10. Panzerdivision in Feichtshöchheim bei Würzburg. Mit ihm rede ich darüber, wie der OP North entstanden ist, welch schweren Auftrag die Gebirgsjäger unter welch noch widrigeren Bedingungen 2010 zu erfüllen hatten und warum darüber heute so wenig bekannt ist. Leben im Felde, kämpfen im Staub. Ein Gespräch mit Oberstleutnant Matthias Reichel. Los geht's. Matthias, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, heute Abend mit mir zu reden. Ich bin hier für meine Begriffe weit im Süden, weit jenseits des Weißwurst-Äquators, wie man so schön sagt, und freue mich, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, ich freue mich total, dass du hier bist, dass wir uns endlich mal live in Farbe sehen. Wir haben ja ein paar Mal schon Kontakt gehabt, so über Social Media, aber ich freue mich wirklich. Und vor allem freue ich mich über das Thema.
Für mich ist es auch das erste Mal, dass ich mit einem Gebirgsjäger rede. Wir reden heute im Schwerpunkt über den OP North und das Jahr 2010 in Afghanistan. Und ich sag mal so, für mich ist das noch ein weißer Fleck auf der Landkarte. Also die Fallschirmjäger haben ja schon mittlerweile einige Bücher veröffentlicht. Selbst KSK-Soldaten tun das ja zunehmend. Nur von den Gebirgsjägern ist nichts Umfangreicheres zu lesen. Wie erklärst du dir das?
Ja, zu Beginn gleich die schwierigste Frage. Ich kann es dir tatsächlich nicht erklären, ob das damit zusammenhängt, dass Gebirgsjäger ein bisschen zurückhaltend sind, eigentlich schon wissen, was sie leisten, im Gegensatz zu anderen Truppengattungen. Das ist es aber überhaupt nicht. Ich will jetzt das, was die Fallschirmjäger im Einsatz geleistet haben oder auch so jetzt leisten in ihrem tagtäglichen Dienst, überhaupt nicht schmälern. Aber du hast recht, die Gebirgsjäger haben da tatsächlich noch kein Buch rausgebracht. Ich könnte aber genauso fragen, was machen denn die Pioniere, die Panzeraufklärer, die Unterstützer, die in den Einsätzen dabei sind? Auch von denen, glaube ich, liest man relativ wenig. Die meisten Bücher gehen tatsächlich über die Kampftruppe und über das Erlebte, obwohl tatsächlich andere Truppengattungen gemeinsam mit uns ja im Kampf standen und auch viel zu erzählen hätten. Warum das so ist, ich kann es dir nicht sagen. Umso mehr freue ich mich letztendlich, dass du hier bist, damit ich tatsächlich diesen weißen Fleck mal bunt machen kann und zumindest einigen Zuhörern auch mal erklären kann, was wir da das halbe Jahr gemacht haben, wie wir eingesetzt haben, was unser Auftrag war und mit wem wir zusammengearbeitet haben.
Ich meine, immerhin, wir reden vom OP-Nord, wir reden vom Jahr 2010. Ich behaupte, das schwierigste Jahr in Afghanistan, definitiv das verlustreichste für die Bundeswehr. Und du warst als stellvertretender Bataillonskommandeur unter Jarek Zembrycki dort eben im Einsatz. Ihr habt die Quick Reaction Force als schnelle Eingreiftruppe geführt. Die ist ja auch in Deutschland viel diskutiert worden, als wir die von den Norwegern damals übernommen haben. Das heißt, ihr wart so eine Art Feuerwehr für all die Brandherde im Norden. Was war genau euer Auftrag?
Ja, also der Auftrag, der war uns vorgegeben. Und wie du schon sagst, sollten wir eigentlich die schnelle Eingreiftruppe sein. Das heißt, wir sind mit dem Gedanken in den Einsatz gegangen, dass wenn wir gerufen werden, dass es tatsächlich irgendwo kracht und wir dort unterstützen müssen, Soldaten rausholen müssen, kämpfen müssen. Das war uns schon ganz klar. Und zwar über den gesamten Raum Asi Nord. Das heißt, von Maimane auf der linken Seite bis nach Faisabad. Wir haben den Auftrag gehabt, letztendlich Teileinheiten auch luftbeweglich einzusetzen. Wir sind so ins Gütz gegangen, ins Übungszentrum Infanterie, waren der Meinung, wir gehen so in den Einsatz als Quick Reaction Force. Es kam aber alles ganz anders.
Ich meine, es war auch vorher schon so, dass schon Teile der QRF eben in Kundus dauerhaft stationiert waren und so weiter. Und bei euch war es ja dann nochmal wieder anders. Also ich habe es ja schon eingangs gesagt, der Observation Post North oder OP North ist noch weitgehend ein weißer Fleck auf der Landkarte. Bekannt geworden ist ja dieser strategisch wichtige Punkt durch diesen afghanischen Innentäter-Anschlag, muss man sagen, vom 18. Februar 2011, in dem drei Kameraden fielen. Angelegt war ja ursprünglich nur als so ein temporärer Combat Outpost 2010 für die Operation Taoid. Daraus sind 3 Jahre geworden am Ende. Ne? Aber das, bei euch war das ja nicht so. Wie hat das alles angefangen?
Ja, wir sind tatsächlich damals reingekommen, als die Tragödie an der Dutch Bridge passiert ist. Hatten also den Funkverkehr auch mitgehört teilweise und wussten eigentlich schon, dass wir irgendwo in eine Zone reinfahren, die gefährlich sein wird. Was der OP Nord war, wussten wir zu der Zeit gar nicht. Wir wussten nur, es ist irgendwo in der Nähe Baglan, der Ortschaft Baglan, und es ist irgendwo zwischen Kunduz und Polikomri. Irgendwo entlang der Hauptverbindungsstraßen, der LOCs. Und unser Auftrag war da, temporär diesen OP zu beziehen und dann letztendlich die Operation Tauhid, die ja durch die Afghanen durchgeführt wurde, zusammen mit verschiedenen OMLTs, diesen Raum zu überwachen und dort auch den Gefechtsstand der Afghanen, da damals lag das Korps, der Korpsgefechtsstand direkt am OP Nord, den praktisch auch dann dementsprechend zu sichern. Mhm. Mehr Auftrag war am Anfang noch gar nicht.
Ich meine, man muss das vielleicht nochmal verdeutlichen, ne? Also wir haben Mazar-i-Sharif, ich sag mal, zentral in Nordafghanistan, das, wenn man das sich so querdenkt, wir haben Kunduz und die Straßen von dort führen dann im Grunde Richtung Süden, führen zusammen und führen dann nach Kabul. Und daraus entsteht ja dieses Highway Triangle, ne, wie so ein, ja, wie so eine Triangel im Grunde aus diesen Straßen. Und ist natürlich gerade in Hinsicht auf den Hindukusch absolut, also eine absolut lebensnotwendige LOC Line of Communication, also Hauptversorgungsroute letztendlich, ne. Und die war bedroht.
Die war sehr bedroht. Man hat ja auch mitbekommen letztendlich vorher die ganzen Angriffe, die auf Tanklaster erfolgt sind. Teilweise sind auch Transporte, also Militärtransporte angegriffen worden. Der Auftrag war auf jeden Fall, die Straßen freizuhalten und damit verbunden natürlich auch dieses Highway Triangle feindfrei zu machen. Da haben wir auch erstmal gestutzt, was heißt das? Feindfrei, also in Englisch to clear, diese Area zu clearen. Was bedeutet das? Das bedeutet Kampf. Das heißt, wir mussten natürlich erstmal aufklären, wo befindet sich da überhaupt Feind, der uns gefährlich werden könnte. Wo befindet sich Feind, der auch, sag ich mal, diesen Konvois und den LOCs gefährlich werden könnte? Wir waren da überhaupt nicht in Kenntnis darüber und uns hat man jetzt praktisch an diesen OP Nord gesetzt, ohne alles, und hat gesagt, jetzt macht mal.
Ja, also das habe ich mich auch schon gefragt. Also wir haben die Ungarn da in der Nähe, das habe ich als ein eher schwaches PRT empfunden, also ein schwaches Feldlager, die hatten auch keinen, waren auch nicht sehr stark. Als ich zuletzt da war, waren es dann irgendwie 250 Mann oder so, da kann man ja wenig mit bewirken. Was wusstet ihr überhaupt über die Region?
Also die Ungarn haben wir natürlich auch kennengelernt. Mit Masse haben die auch teilgenommen an den OMLT-Einsätzen und letztendlich auch ein Camp aufgebaut, in dem wir praktisch auch unseren Nachschub ab und zu abholen konnten und so weiter. Aber die haben sich nicht großartig aus dem Lager bewegt tatsächlich. Wir haben über unseren militärischen Nachrichtendienst natürlich schon erfahren, wo die einzelnen Feindnester sind. Letztendlich haben wir es aber detailliert erst festgestellt, als wir eigene Eloka-Kräfte im Raum hatten und die dann tatsächlich Handyverkehr abgehört haben, Funkverkehr abgehört haben und wir dann rausgefunden haben, wo sich die Taliban bewegen. Und das hat auch mit der Zeit immer mehr zugenommen. Die haben natürlich auch mitbekommen, dass wir uns jetzt im Raum befinden, dass wir die aus dem Raum rausdrücken, zusammen mit den Afghanen, und das haben wir auch mitverfolgen können, dann überall Munitionsnester angelegt. Die haben schwere Waffen in diesen Bereich reingebracht. Die haben immer mehr sich getroffen in bestimmten Gebäuden, um zu besprechen, wie ihre nächsten Taktiken funktionieren sollen und so weiter. Wir haben das ja alles mitgehört und konnten dann schon sehr genau feststellen und darstellen, wo sich der Feind befindet letztendlich.
Mit welchen, also die haben sich zum Gefecht gerüstet, so, das hört sich jetzt so an, mehr oder weniger. Mit welchen Kräften seid ihr denn angetreten?
Ja, also zunächst war es so, die QF bestand aus zwei Kampfkompanien, also zwei Gebirgsjäger-Kampfkompanien, einer Kompanie Stabsversorgungskompanie, die hat sich aber in Mess aufgehalten, mit Masse, sage ich mal, die Kampfunterstützer. Und wir hatten Kampfunterstützungskräfte am Schluss, zusätzlich zwei amerikanische Road Clearance Packages, also Einheiten, die praktisch die Straßen von IEDs räumen konnten. Wir hatten eine amerikanische Infanteriekompanie dabei, wir hatten OMLTs dabei, wir hatten Tactical PsyOps Teams dabei. Wir hatten eben, sag ich mal, diese Kräfte, die abhören konnten. Wir hatten Spezialkräfte der Amerikaner dabei, ODAs, ODBs. Also ein Riesenpaket. Und haben dann auch, das nicht mehr QRF genannt, sondern die Task Force Baglan, die weit über eine normale Bataillonsstärke hinausgeht.
Aber den Kern waren die zwei Kampfkompanien letztendlich, die haben den gebildet.
Wir haben dann zusätzlich bekommen auch tatsächlich noch eine Panzeraufklärungskompanie, damals hieß es noch Panzeraufklärungskompanie, Heeresaufklärungskompanie, ja. Und eine Pionierkompanie, die Pionierkompanie vor allem, um den OP Nord auch auszubauen. Ja. Am Anfang gab es ja gar nichts. Die Aufklärer natürlich, um aufzuklären im Raum, und zwar abgesessen und aufgesessen oder eben mit Drohnen. Und die Pioniere haben wir natürlich auch eingesetzt, wenn wir in bestimmte Räume rein mussten, wo wir gesagt haben, wir brauchen jetzt Pionierfähigkeiten auch, um eventuell Autos rauszuziehen, defekte Autos, zerstörte Autos, um dann Pionierkräfte auch dabei zu haben.
Jetzt hast du schon gesagt, als ihr ankommt, war da ja im Grunde nichts. Mhm. Wie habt ihr denn da gelebt? Also wirklich Leben im Felde, wie sah das aus?
Also ich sag mal, stell dir mal vor, ein TBZ, an den spannst du die Plane, die mal über den TBZ liegt, spannst du dann eben wie eine Zeltwaren ab, baust ein paar Feldbetten drunter, nimmst dein EPA zum Essen und verrichtest deine Notdurft, sag ich mal, da, wo halt Platz ist. Also wir hatten tatsächlich gar nichts. Wir hatten keine Sicherung in Form von irgendwelchen Bauten, Hesco-Baskets, also diese Schotterkörbe, die mit Schotter eben gefüllt sind und so weiter. Wir hatten gerade mal ein Zelt von Afghanen, die auf einem der Hügel waren, die uns ein bisschen sichern, überwachen sollten, aber sonst nichts. Das heißt, wir haben ganz normal, wie man es kennt, aus der Grundausbildung Alarmposten ausgelegt, 24/7 in alle Richtungen rundum, und haben dann erst mit der Zeit angefangen, als wir dann auch wirklich wussten, dass wir länger dort bleiben sollten, angefangen mit Pionierkräften tatsächlich Gelände zu verstärken, Stellungen zu bauen, Estrad zu verlegen, Leuchtkörper einzubauen, Ladungen letztendlich, so dass wir auch dort einigermaßen geschützt waren und nicht direkt angegriffen werden konnten. Nur das sind wir dann trotzdem. Letztendlich blieb es dann auch nicht aus. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann einer in den OP Nord reinmarschiert, war natürlich dann wesentlich geringer, als wenn du gar nichts hast. Und am Anfang war es ja ausgelegt für 2 Wochen letztendlich. Und wir haben dann auf dem Fahrzeug mehr oder weniger einen Tag vorher, kurz vor Abmarsch zurück nach Mazar-e-Sharif, erfahren, dass wir da noch länger bleiben und wir jetzt mal drauf einstellen sollen, auch bis Ende unseres Kontingents tatsächlich da draußen am OP Nord zu verbringen.
Das heißt 6 Monate EPA.
Ja, 6 Monate EPA und da ist man dann auch irgendwann einfallsreich und mischt auf dieses EPA oder zum EPA andere Sachen dazu. Oder wir tauschten EPAs mit den Amerikanern, mit den Belgiern, mit allen möglichen Soldaten, die da waren. Teilweise haben wir auch mal mit den Afghanen gegessen, was nicht erlaubt war. Aber einfach, um mal Abwechslung reinzubekommen ins Essen. Aber ansonsten haben wir tatsächlich jeden Tag EPA gegessen.
Das heißt also, ich sag mal, für diejenigen, die in den Genuss noch nicht gekommen sind, wir haben mehr oder weniger Dosen Ravioli und Hartkekse. So, das ist es dann, ist es am Ende, ne? Dass man noch ein bisschen mit Marmelade beschmieren kann und dann war's das.
Ja, wobei tatsächlich die Amerikaner unsere Kekse geliebt haben und wir haben dann dementsprechend amerikanisches EPA bekommen, was wir dann besser gefunden haben und so hat man sich dann gegenseitig unterstützt. Wir hatten auch am Anfang keine Generatoren, wir hatten keine Feldküche da, wir hatten keine Duschen da, gar nichts, keine Dixies, wirklich nichts. Wir haben Leben im Felde durchgeführt und erst mit der Zeit dann eben ausgebaut.
Ja, man muss ja sagen, das war ja auch das Sommerhalbjahr. Also mit jedem Tag, der vergeht, wird es ja auch nur heißer. Also soweit ich das Gelände in Erinnerung habe, ist das ja nackt, sag ich jetzt mal, ne?
Es hat natürlich im Sommer dann das grüne Leben draußen aufgehört. Wie du schon sagst, es war alles sehr, sehr sandig. Der Sand, der war teilweise 40, 50 Zentimeter hoch am OP Nord gestanden. Also mit jedem Schritt, den du gemacht hast, hat es gestaubt ohne Ende. Die Fahrzeuge, wenn sie bewegt haben, hast du eine riesen Staubwolke gesehen, was uns taktisch natürlich auch manchmal zum Nachteil gereicht wurde. Das war schon eine schwierige Situation, aber wir waren einfach so ein gefestigtes Bataillon, muss man auch sagen. Wir kannten uns durch die ganze Vorausbildung. Wir waren wirklich so fest, dass wir das durchgemacht haben. Und Gebirgsjäger, sag ich mal, die kennen sich ja eh aus in schwierigsten Gelände, zu unwidrigsten Wetterbedingungen. Das ist eigentlich unser Metier und von daher hat uns das auch eigentlich gar nichts ausgemacht am Anfang.
Du hast davon gesprochen, dass die Taliban ihre Aktivitäten in der Region verstärkt haben. Wie wart ihr dann drauf? Wie seid ihr damit mental umgegangen?
Also letztendlich, jetzt spreche ich nur für mich als Angehörige der QRF. Ich kann natürlich nicht für alle Männer sprechen. Der OP Nord war ja überhaupt nicht sicher. Das heißt, wir hatten gleich in der ersten Zeit ein paar Raketenangriffe, die uns knapp verfehlt haben tatsächlich. Du hast so also richtig gemerkt, wie die Raketen über deinen Kopf geflogen sind, es hat einen lauten Schlag getan und irgendwo ist die Rakete eingeschlagen und wir haben uns irgendwie verständigt mit den Kompanien, die ja über 2 Kilometer verstreut waren auf diesem Berg, um schnell nachzugucken und nachzuprüfen, ob da irgendwo die Rakete eingeschlagen hat. Die ersten 2 Raketen sind mal alle über uns drüber geflogen, sind in so ein Nachbardorf eingeschlagen, haben da die Häuser zerstört, aber uns ist da nichts passiert. Aber du hast die ganze Zeit diese Angst gehabt, was könnte denn doch sein, wenn was passiert. Und wir haben ja viele Kräfte in der Sicherung auch eingesetzt, um uns zu sichern und hatten natürlich für die als taktisches Manöverelement dann auch entsprechend weniger Kräfte. Wir mussten es ja rund um die Uhr sichern. Es war auch zeitweise so, dass eine Kampfkompanie abgegeben wurde nach Kunduz. Unser Kommandeur Yaris Zimbritsi hat mal eine Kompanie und das halbe Bataillon mitgenommen, ganz in den Norden von Afghanistan nach Kukchar, um da eine Operation durchzuführen, während ich mit dem Rest des Bataillons, also auch eine verstärkten Kompanie plus, in Baglan weiterhin war und ich musste dann auch mich um die Sicherung kümmern am OP Nord und um die Aufträge letztendlich draußen. Ich kann dir nur eins sagen, also wenn du vom Tor rausgefahren bist, dann warst du highly alerted. Das wusste jeder. Sobald du den Gehörschutz, den hatten wir ja eh meistens drin, aber sobald du, sag ich mal, aus diesem Schlagbaum rausgefahren bist, dem Afghanen noch gewunken hast, wusstest du, jetzt kann jederzeit, kann was passieren. Und vor allem dann, wenn du mehr als 30 Minuten irgendwo vor Ort stehst und irgendwo ja, eine Gesprächsführung machst mit irgendjemandem, in einem Dorf stehst, nur 30 Minuten, dann wusstest du, jetzt kracht's gleich. Das heißt, für uns war immer das Ziel, immer in Bewegung sein in irgendeiner Form, immer natürlich Rundumsicherung, alles im Auge behalten und nie länger als 30 Minuten stehen. Die Amerikaner haben das ein bisschen anders gesehen und das Problem bei den Amerikanern zum Beispiel war, dass die auch noch riesen Fahrzeuge dabei hatten, die dann öfters mal umgekippt sind, während wir gerade in Bewegung waren und da waren natürlich 30 Minuten fast nie zu halten. Das heißt, solche Momente waren dann auch die, die absolut am gefährlichsten waren, wenn du da so ein 50 Tonnen Buffalo liegen hast, den du mit dem Bergepanzer raus transportieren musst, dann weißt du eigentlich, dass die Taliban sich jetzt sammeln, dass die jetzt irgendwas planen. Klar, da bist du ein Ziel und dass die dann eventuell gleich loslegen werden.
Und du bist ja auch noch in einer besonderen exponierten Situation. Also ich sag mal, der Mannschaftssoldat, der kriegt am Ende einen Befehl von seinem Gruppenführer, von seinem Zugführer, muss aber wenig entscheiden. Bei dir ist es ja anders. Du hast zwar mehr Möglichkeiten des Handelns, als es der einzelne Soldat hat, aber du trägst auch die Verantwortung. Wie ist das dann insbesondere in der Rolle als militärischer Führer?
Also da gibt es verschiedene Beispiele, die ich nennen kann, wo ich immer die Zwickmühle hatte zwischen dem Befehl AC Nord, also was uns vorgegeben wurde tatsächlich, was auf der anderen Ebene die Kompaniechefs mir am Funk gemeldet haben, wie tatsächlich der Verlauf eines Gefechts ist und dann die Zwickmühle, entscheidest du jetzt gegen den Befehl vom AC Nord, aber hilfst deinen Männern aus der Situation rauszukommen oder machst du jetzt irgendwas, zum Beispiel fliegst du verletzte Afghanen irgendwie raus, obwohl du das gar nicht darfst, aber du rettest Menschenleben und stehst vielleicht auch in dem Dorf dann relativ gut da. Aber was passiert, wenn der stirbt im Hubschrauber? Also die Verantwortung war schon echt enorm und gerade in der Zeit, als Jared dann nicht da war, und es war ja teilweise über Wochen und ich dann praktisch für den Rest Baglan zuständig war, da war das schon enorm. Diese Schuldgefühle, die habe ich teilweise jetzt noch immer. Ich kann dir mal ein Beispiel nennen, falls du das willst. Wir hatten einmal, und es war genau der Tag, an dem der Herr Guttenberg uns besuchen wollte, unser ehemaliger Verteidigungsminister, der wollte gerade von Kunduz nach Baglan fliegen, uns zu besuchen. Jared war damals mit im Hubschrauber beim Verteidigungsminister und hat mich nochmal kurz vorher angesimst, tatsächlich auf dem Handy. Du, wir sind jetzt gleich in der Luft, passt noch alles und so weiter, seid ihr aufnahmebereit für den Minister, für den Besuch und so weiter. Und ich ihm dann aber mitteilen musste, Nut passt jetzt nicht, der Minister bleibt in Kunduz, ich kann es nicht verantworten, wir stehen gerade im Gefecht. Wir hatten damals eine verstärkte Kompanie tatsächlich am Baglan-Fluss eingesetzt, im Vorgehen im Highway-Triangle und einer der Dingos ist im Baglan-River stecken geblieben. Also bis zu den Türen stand er im Schlamm und wir hatten keine Möglichkeit, diesen Dingo mehr aus dem Dreck zu ziehen. Wir haben überlegt, ob wir das hinkriegen, mit eigenen Fahrzeugen natürlich anzuschägeln. Wir hatten überlegt, einen Bergepanzer mit rauszubringen. Wir hatten überlegt, mit einer Chinook den anzuheben in irgendeiner Form. Das ging alles nicht, weil der sich so festgesaugt hatte in diesem Schlamm, dass der da drin stecken blieb. Die Kompanie stand im Feuer und hat darum gebeten, den Dingo stehen zu lassen, sich zu entfernen von dem Auto und tatsächlich auszuweichen des Feindes. Ich habe dann mit dem AC Nord telefoniert, habe die Situation geschildert. Ich war ja zu dem Zeitpunkt auch Ground Force Commander, wie das eben hieß, und für alle Bodentruppen der Führer, der Vorgesetzte, und hatte eigentlich die Entscheidungsgewalt, aber wir hatten halt das AC Nord noch. Und dort wurde mit dem Legal Advisor, also mit dem Rechtsberater und allen Führern, die da waren, besprochen, was jetzt zu tun ist. Und ich habe gesagt, pass auf, wir haben nicht mehr viel Zeit. Der Dingo muss jetzt raus in irgendeiner Form. Meinetwegen auch zerstört werden. Wir müssen uns jetzt vom Feind lösen. Die Kompanie, die meldet schon fast Moonende, Munitionsende. Die können sich nicht mehr lange halten. Die haben den Dingo noch im Blick, aber so langsam wird's brenzlig. Ich habe damals befohlen, die andere Kompanie auch noch mit in den Einsatz zu schicken. Bin damals mit meinem Sicherungszug auch noch reingefahren. Wir haben praktisch dann hinter der Kompanie im Gefecht gestanden auf der LOC Uranus. Und es gab 90 Minuten hin und her, hin und her. Der Kompaniechef auf der einen Seite, der mich anfleht, dass ich helfen soll in irgendeiner Form. Und das AC Nord, das mir sagt, wir dürfen nichts, keine Bombe auf den Dingo werfen. Ende vom Lied war dann doch die Entscheidung, du bist der Ground Force Commander, entscheide du mal vor Ort. Ich habe mich entschieden, auf diesen Dingo eine 500-Pfund-Bombe zu schmeißen, durch die Amerikaner, die dann auch schon lange in der Luft waren. Der Dingo wurde zerstört, es war ein Volltreffer. Der ist dann in den Baglan River reingefallen, war zerstört. Die Kompanie konnte sich lösen, die andere Kompanie konnte überwachen und wir haben beide Kompanien sicher zurückbekommen. Und das war zum Beispiel so ein Moment, wo du schon weißt, jetzt hast du Verantwortung. Es ist da ist Leben, was da draußen ist. Deine Kameraden, die stehen im Feuer, melden dir am Munitionsende. Du weißt, was da draußen los ist und jetzt muss eine Entscheidung gefällt werden. Und die ist natürlich nicht einfach.
Eigentlich ist das ja eigentlich eine alte deutsche Stärke, dass man sagt, Auftragstaktik, Führer vor Ort, entscheidet. Lag das an den Rahmenbedingungen des Einsatzes, dass es so einfach nicht war, dass man doch melden musste nach zum RC North?
Ich glaube, es gab da auf jeden Fall auf der deutschen Seite Befindlichkeiten, gerade nach dem Tanklasterunglück, sage ich mal, nach dem Beschuss in Kundus.
Wohlgemerkt, das war ja kein Jahr her, ne? Das darf man nicht vergessen.
Genau,
ne?
Und jetzt wollte man, also wie ich wollte als Ground Force Commander nicht, dass wir das gleiche Bild nochmal erleben oder dass wir, dass dann Zivilisten auch an diesen Dingo rangehen, weißt du, und wir droppen dann eine Bombe und dann sind dann Zivilisten ums Leben gekommen. Das wollte ich nicht, deswegen wollte ich diese Bombe so schnell wie möglich. Da gab es eben von deutscher Seite tatsächlich noch nicht das Umdenken, pass auf, das ist jetzt eine offensive Operation, die wir führen. Wir sollen dieses Highway Triangle feindfrei machen. Da muss auch mal geschossen werden und da muss man eine Entscheidung treffen. Und zwar immer für meine Männer, ganz klar. Und das ist mir mehrmals passiert in dem Einsatz, in dem halben Jahr, dass ich da so meine Probleme mit der vorgesetzten Dienststelle hatte. Wir haben das alles in den Griff bekommen letztendlich. Und es war nur gut, dass wir als Ground Force Commander, ob das jetzt ich war oder Jared dann als Kommandeur, dass wir die Entscheidung vor Ort getroffen haben, weil nur da konnten wir auch wirklich sehen, was tatsächlich am Boden los ist und wie die Feindlage ist.
Wie häufig seid ihr in so eine Gefechtssituation gekommen?
Oh, ich hab's gar nicht gezählt tatsächlich. Wir haben am Anfang auch gar nicht die Zeit gehabt, sogenannte Gefechtsberichte zu schreiben. Das kam dann erst so mit der Zeit, als wir ein bisschen Routine hatten und auch unsere Funker, sage ich mal, minütlich mitgeschrieben haben, was draußen passiert ist. Ich kann es gar nicht zählen, wie viele Gefechte wir geführt haben tatsächlich. Das waren manchmal kleinere Gefechte, wo wir beschossen wurden. Ich kann mich da zum Beispiel auch erinnern, als ich mal mit meinem Sicherungszug auf der Uranusstall, also wieder auf dieser Hauptverbindungsstraße, und wir dann angeschossen wurden, weil wir eben zu lange dort standen. Das waren dann meistens so kleinere Sachen. Da hat es zwar dann schon mal gescheppert, auch an deinem Auto. Die Scheiben sind gesplittert. Da hat es dann auch mal richtig gescheppert. Aber es ging auch dann zu längeren Gefechten. Also gerade das, was ich gerade angesprochen habe, dieses Gefecht ging ja tatsächlich mehrere Stunden. Und wenn wir dann weitergehen in den Verlauf, sage ich mal, als wir dann eine Ortschaft freikämpfen mussten, tatsächlich, die dann in Taliban-Hand war, da ging das, glaube ich, über 3 Tage lang, mehr oder weniger, dass ständig irgendwelche Gefechte da am Laufen waren.
Du sprichst jetzt von Chabudin?
Genau, ich spreche von der Ortschaft Chabudin. Das war praktisch eine Ortschaft, die wir halten sollten. Halten ist ja bei der Bundeswehr der Begriff. Das heißt, die darf auf keinesfalls in Feindeshand mehr geraten. Das heißt, wir müssen so lange Truppe vor Ort haben, ob das jetzt wir waren als KF oder auch Afghanen, die dort eingesetzt waren. Diese Ortschaft ist nicht aufzugeben. Ja, und wir hatten damals circa 30, ich nenne es mal reintegrierte Taliban, also Ex-Taliban, denen wir so ein kleines Fort dort gebaut haben in dieser Ortschaft. Und die sollten praktisch, weil sie alle aus diesem Dorf auch kamen oder aus der Umgebung, für die Sicherheit sorgen und sollten dann praktisch auch dafür sorgen, dass keine Taliban mehr ins Dorf kommen. Deshalb haben wir auch diese reintegrierten Taliban am Anfang begleitet. Wir waren dann tatsächlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche direkt bei diesen Afghanen in der Ortschaft und haben uns dann nach und nach mehr zurückgezogen, weil wir auch gesagt haben, irgendwann soll die Verantwortung auf die Afghanen selbst zurückgehen. Wir können das nicht dauerhaft leisten und wir hatten ja auch noch andere Aufträge. Allerdings kam es dann zu einem Vorfall, dass Chabudin tatsächlich angegriffen wurde von allen Seiten. Wir noch kurz Telefon-Funkkontakt hatten mit den dort eingesetzten Afghanen und aber schließlich nach kurzer Zeit die Telefonate auch abgebrochen waren und wir auch tatsächlich nicht so schnell, wie wir wollten, nach Chabudin gekommen sind, um die Kameraden dort rauszuretten, sage ich mal, rauszulösen. Und ja, nach mehreren Gefechten und vielen IEDs in den Zufahrtswegen, die wir räumen mussten, sind wir dann tatsächlich dann in dieses Dorf gekommen und haben dann mitbekommen, dass eben fast alle dort gefallen waren. Schlussendlich war es dann auch so, dass der damalige Führer dieses kleinen Checkpoints, nennen wir Outposts, derjenige war, der unsere Hubschrauber beschossen hatte, als wir praktisch Munition vorher noch abwerfen wollten, um die Afghanen zu unterstützen. Sind die Hubschrauber beschossen worden und er praktisch wieder die Seite gewechselt hat und dann wieder auf, sag ich mal, Taliban war. Und die Taliban auch die Straßen eben dicht gemacht haben mit IEDs und wir dann leider nur noch alles verbrannt wieder gesehen haben und die Kameraden, mit denen wir letztendlich tagtäglich in Verbindung waren, die Masse dann auch gefallen war oder geflüchtet war letztendlich.
Also die afghanische Armee und afghanische Milizen, wenn wir das jetzt mal so allgemein umfassen, spielten ja gerade bei der Befreiung des Gebiets eine besondere Rolle. Es war ja auch unsere Exit-Strategie, dass man die aufbaut und so weiter. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Zusammenarbeit mit den afghanischen Sicherheitskräften ganz allgemein ja weder verlässlich noch belastbar war. Welche Erfahrung hast du da mit den Afghanen gemacht? Also den Sicherheitskräften jetzt speziell, nicht mit der Bevölkerung.
Ja, also wir hatten ja tatsächlich ein Kandak, also ein Bataillonsäquivalent der Afghanen, die auf Zusammenarbeit mit uns angewiesen waren, wo sich das Vertrauen natürlich erstmal aufbauen musste über längere Zeit, wo ich auch immer eingesetzt war, mehr oder weniger zu verhandeln oder die Op-Pläne, also die Operationspläne abzustimmen und so weiter und so fort. Und wir hatten eigentlich zu unserem Bataillonskommandeur, zu dem Afghanischen, ein sehr gutes Verhältnis, der uns auch tatsächlich bei dieser Schlacht, nenne ich es mal, um Shahabuddin auch damit geholfen hat, dass er uns Wege genannt hat, die wir auf der Karte und auch auf Satellitenbildern so gar nicht gesehen haben, aber der uns dann aber gesagt hat, pass auf, wenn ihr da lang fahrt, da ist vermutlich minenfrei oder IED-frei, da rechnet ihr wahrscheinlich auch nicht mit Taliban und da könnt ihr euch schneller bewegen und am Fluss entlang schneller in dieses Dorf gelangen. Der hat uns also da schon geholfen und dieses afghanische Kandak hat auch tatsächlich mit uns gekämpft. Was negativ war, ist aber allerdings dann der Moment, an dem oder wenn das Gefecht ausbricht, dann war es oft so, dass die Afghanen sich dann tatsächlich aus dem Staub gemacht haben. Also die Polizei, ganz schlimm, aber auch die Sicherheitskräfte der Afghanen, die dann eben doch Angst um ihr Leben hatten und es teilweise allein stehen haben lassen. Mhm. Und das ist natürlich nicht so prickelnd. Wenn du zuerst eine ganze Kompanie oder fast ein Bataillon dabei hast von Afghanen, auf einmal macht da keiner mehr mit.
Ich sag mal, den Fallschirmjägern sagt man ja so einen gewissen Drang auch nach, einen offensiven Drang mit breiter Brust nach vorne. Ich meine, Gebirgsjäger sind auch Infanterie. Mit welchem Geist seid ihr denn in diese, euch war ja klar, dass es zu Gefechten kommt, mit welchem Geist seid ihr in diese Gefechte reingegangen?
Ja, ich weiß nicht, ob das an der Führung unseres Bataillons dran hing und an den Chefs und sag ich mal, an allen militärischen Führern, die da waren und einfach diesen festen Zusammenhalt, den wir schon vorher hatten im Bataillon, dass da überhaupt gar keine Frage kommt, wenn der Befehl kommt, wir rücken ein und wir greifen jetzt, wir haben damals ja von beiden Seiten versucht, in dieses Highway Triangle reinzukommen, wir greifen da jetzt an. Also wir marschieren da nicht rein, sondern wir greifen wirklich an und es kommt zu Gefechten. Das war für uns überhaupt keine Frage. Wir wollten den Feind da raus haben. Wir wollten die dort rausjagen aus diesem Gebiet, die uns die ganze Zeit angegriffen haben. Das war überhaupt keine Frage. Wir haben da gar nicht diskutiert. Das war unser Auftrag. Ohne Wenn und Aber. Zwar nicht mit breiter Brust, vielleicht wie du sagst, wie die Fallschirmjäger, aber wir wussten ganz klar, was auf uns zukommt.
Was macht das denn mit so einem Bataillon, wenn man mit der solchen Belastung ausgesetzt ist, dann im Laufe der Monate?
Also wir haben versucht, tatsächlich nach 8 bis 10 Wochen die Züge zu rotieren. Also wir haben versucht, dass zumindest ein Zug mal nach 8 Wochen, 10 Wochen, OP Nord, mal eine Woche, zumindest mal 5 Tage nach Masa Eshrif kommt und dort einfach mal nichts macht. Das heißt, auch mal Kaffee trinkt, mal schläft. Und mal da wirklich keinen Auftrag hat und keine Gefährdungslage letztendlich hat. Das ging teilweise, teilweise aber auch nicht. Und auch gerade mit dem Führerkorps ist es natürlich schwer, wenn du einen Kompaniechef kannst, eben mal nicht einfach mal so rauslösen. Das funktioniert eben nicht und auch die Bataillonsführung nicht. Das heißt, auf Zugebene haben wir das versucht. Problem war aber manchmal, dass nicht der ganze Zug wieder zurückgekommen ist, weil tatsächlich die Probleme dann auch so groß waren, dass die Kameraden im Lager in Masa-e-Sharif zum Psychologen gegangen sind und gesagt haben, ich halte es nicht mehr aus, ich kann hier nicht mehr rausfahren, es funktioniert einfach nicht. Und wir haben damals eine relativ hohe Anzahl von Soldaten nach Hause schicken müssen, repatriieren müssen, die dann eben uns gefehlt haben tatsächlich am OP Nord und teilweise eben ganze Besatzungen ausgefallen sind.
Ja, ich meine, am Ende muss man ja sagen, also nichts mehr Daumen peilen müsste, wart ihr ja letztendlich mehr oder weniger 2/3 der Zeit doch auch draußen unterwegs dann. Also ich sag mal, wenn ich mir jetzt deinen Befehlsstand vorstelle, dann stelle ich mir den Fuchs mit Plane vor.
Ja, genau. Fuchs oder Dingo. Wir hatten also beides. Und tatsächlich, ja, ich habe gesagt, am Anfang war es Plane. Das war auch die ersten Monate so. Danach haben wir tatsächlich Zelte bekommen. Da war es ein bisschen angenehmer für den Gefechtsstand. Aber tatsächlich, Fakt ist, wir waren die ganze Zeit draußen, bis Oktober letztendlich. Und waren wirklich heilfroh am Schluss, Ich weiß noch, die letzten 20 Mann mit der Chinook ausgeflogen, einen Tag leider nach meinem Geburtstag, die dann in Massagier auf den Boden gefallen sind und gesagt haben, Gott sei Dank haben wir das jetzt geschafft und sind da raus und müssen nicht mehr rausfahren. Unsere Nachfolger waren da, die im Übrigen auch zu uns gesagt haben, wir wären verroht. Also wie wir gesprochen haben über Taliban und so weiter und so fort und alles, was uns widerfahren ist, haben die gesagt, was ist mit euch los? Ihr sprecht so komisch, das gibt's doch gar nicht. Ich habe danach zu meinem Nachfolger noch gesagt, wart mal ab 2 Monate, dann sprichst du genauso über diesen ganzen Einsatz. Und es war dann tatsächlich auch der Fall, weil ja bei ihm dann der Innentäter am OP Nord da letztendlich die 3 Kameraden umgebracht hat.
Also das zum Beispiel, ich meine, wir hatten schon vom 15.04. gesprochen, das sind jetzt die prominentesten Fälle. Und du hast aber schon selbst gesagt, viele haben schon während des Einsatzes gemerkt, das ist, also dieser Dauereinsatz ist viel, für manchen auch zu viel. Ich finde, bis heute hört man da relativ wenig drüber. Wie erklärst du dir das?
Auch da kann ich nur sagen, wie es jetzt bei mir war. Ich habe ja auch lange, lange, lange nichts darüber erzählt, über alles, was so passiert ist. Da sind wir halt doch noch Infanteristen und zurückhaltend. Wir Gebirgsjäger, wir tragen das Erlebte nicht gleich raus und erzählen das jedem, sondern behalten es mehr für uns. Im Nachhinein kann ich nur feststellen, wir hätten tatsächlich im Einsatz öfters auch mal über unsere Ängste, Empfindungen, Gefühle sprechen sollen, direkt nach Gefechten, sage ich mal. Das haben wir mehr oder weniger verdrängt, weil wir mehr taktisch besprochen haben, wie es war. Würde ich jetzt auch jedem raten. Ich glaube aber, dass diese Gemeinschaft Gebirgstruppe schon untereinander sich jetzt austauscht. Ich hatte das Problem dann, dass ich direkt nach dem Einsatz versetzt worden bin, damals ins Heeresamt und überhaupt keinen hatte, der praktisch mit mir im Einsatz war. Außer einen Hauptmann, den ich getroffen habe von der ELOK. Und das Bataillon natürlich dann in Reichenhall sich natürlich gefunden hat und weiter zusammengearbeitet hat. Und ich bin mir sicher, dass da auch Gespräche gelaufen sind und Betreuungsmaßnahmen und so weiter und so fort. Bei mir war es eben anders.
Ich sag mal, Stefan Kremer alias Masibora thematisiert ja auch den OP Nord und so weiter und auch seine Erfahrungen damit und die Erfahrungen seiner Kameraden. Er spricht ja da nicht nur für sich. Wie ist es dir denn persönlich ergangen?
Also Masibora kenne ich tatsächlich auch, aber sage ich mal nur aus den Social Medias und wir haben auch schon mal miteinander telefoniert. Ich selbst, nachdem bei mir die PDPS 2021 festgestellt wurde, habe tatsächlich für mich die Kunst, klingt doof für einen Infanteristen, aber die Kunst wieder entdeckt. Ich male schon immer gerne, schon als Kind gerne, aber ich habe jetzt sehr viel angefangen zu zeichnen, zu malen, Pastellkreide, Ölmalerei. Ich habe jetzt eine Skulptur gebaut, die tatsächlich jetzt auch in irgendeinem Buch abgedruckt werden soll, wo es um PDPS geht. Ich habe mir einen Hund angeschafft, der mir wirklich sehr viel Ruhe gibt, mit dem ich viel unterwegs bin draußen. Ja, die Kunst letztendlich, Bauen, Holzarbeiten und so weiter, das beschäftigt mich, um eben Abstand zu bekommen. Und solche Gespräche mit dir natürlich auch. Die tun mir auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite belasten die mich natürlich, weil ich dann die Bilder wieder im Kopf habe. Habe aber jetzt in 2 Jahren schon gelernt, einigermaßen damit umzugehen. Und ich habe jetzt hier auch keine Details genannt über irgendwas. Von daher funktioniert es eigentlich jetzt, ich sag mal, relativ gut. Ich bin immer noch krankgeschrieben und kämpfe immer noch mit diesen Situationen.
Du hast es schon angesprochen im Einsatz schon. Also die Bataillonsführung, die kann ja niemand entlasten. Und ich sag mal, gerade von Stabsoffizieren, du warst Oberstleutnant, wird ja eine 100%ige Führungsleistung erwartet. Und auch im Nachgang verringert ja allein der Dienstgrad ja schon den potenziellen Kreis der Kameraden, mit dem man dann sprechen können. Also da hast dann eher das für dich gemacht und gerade von der Versetzung, das wusste ich ja noch gar nicht, das ist ja noch schlimmer. Also dass man dann sagt, man wird da wirklich rausgerissen aus den Einzigen, die einen dann wirklich verstehen können und die das auch erlebt haben.
Also tatsächlich war die Versetzung ganz schlecht für uns und auch für die Familie. Meine Familie war damals ja noch in Reichenhall. Ich bin nach Köln versetzt worden, 770 Kilometer einfach pendeln. Hatte da im Umfeld keinen Kameraden, der im Einsatz war. Tatsächlich waren alle in diesem Heeresamt eben alle noch schon ewig dabei, sage ich mal, im Heeresamt und haben mit Einsatz überhaupt nichts am Hut gehabt. Da konnte mich auch keiner verstehen. Ich war in meiner Pendlerwohnung da jeden Abend alleine für mich. Ich bin nicht weggegangen in Köln, gar nichts. Und ich bin am Wochenende halt nur heimgekommen. Irgendwann Freitag nachts und Sonntagmittag wieder gefahren. Und das war für die Familie natürlich auch schlecht, die den Einsatz natürlich live miterlebt haben und teilweise sogar ja, Gespräche damals miterlebt haben, wo es hinter mir geknallt hat, wo wir mittendrin standen und ich dann auflegen musste und die Familie wusste nicht, was jetzt los ist mit mir. Ich habe das tatsächlich mit mir selbst ausgemacht, lang. Und auch jetzt in der 10. Panzerdivision, muss ich sagen, waren eben keine Kameraden da, die annähernd das Gleiche erlebt haben, bis auf einen Kamerad, dem ich jetzt immer noch danke und der auch weiß, wer gemeint ist, der wirklich eine Stütze für mich ist. Da haben viele auch Einsätze erlebt, eben völlig andere Einsätze und vielleicht auch nicht solche Einsätze wie damals mit der QRF. Und was du angesprochen hast mit der Hürde Dienstgrad, mittlerweile ist es so, wenn ich kenne ja viele einsatzgeschädigte Dienstgrade, Mannschaften, Feldwebel, Offiziere, Stabsoffiziere, ich mache da überhaupt keinen Unterschied mehr. Gibt es ja auch den Spruch, die IEDs töten Dienstgrad unabhängig und genauso ist es. Ich finde, da soll man sich nicht zu schade sein, auch mal mit dem Mannschaftsdienstgrad zu sprechen. Da ist eher, sage ich mal, die Angst der Mannschaften und der Feldwebel mal mit dem Oberstleutnant zu sprechen. Aber ab und zu hat man natürlich auch mal das Bedürfnis zu sagen, ey, ich habe auch Angst gehabt. Ich lag da genauso mit dem Dreck und habe gedacht, jetzt ist das Leben vorbei. Aber man zeigt es natürlich nicht. Man ist ja immer noch ein Führer, wie du schon sagst, und zeigt es nicht so nach außen, diese in Anführungszeichen Schwäche, sondern man macht ja immer, sag mal, man spielt immer den starken Charakter und den starken Führer, aber innerlich schaut es natürlich ganz anders aus. Das ist ziemlich schwierig.
Fällt es dir denn heute leichter, aufgrund deines Dienstgrades Verständnis und Hilfe auch zu bekommen?
Also auch das hat mit dem Dienstgrad gar nichts zu tun, denn die bürokratischen Hürden, die ich jetzt, sage ich mal, seit 2 Jahren auch habe, mit allen möglichen Anträgen, die hat, glaube ich, jeder Soldat, egal welcher Dienstgrad. Also da machen die auch keinen Unterschied. Auch der Arzt macht keinen Unterschied, der Psychologe macht keinen Unterschied, der Sozialdienst nicht. Die Leistungen sind alle gleich. Es bekommt, sage ich mal, jeder dieselben Leistungen, dieselben Entschädigungen. Und da ist es egal, ob du Obergefreiter oder Oberstleutnant bist. Und ich habe sogar gehört, bis zum General, der geschädigt ist. Es gibt da wirklich keinen Unterschied. Also da bin ich nicht im Vorteil, nur weil ich jetzt Oberstleutnant bin. Da bin ich ganz normal.
Jetzt ist die Zeit der großen Einsätze ja vorbei. Aber die Erfahrungen bleiben deine und auch die anderen, auch die Folgen der Einsätze bleiben. Wie schaust du denn jetzt in die Zukunft?
Ich bin ja in der Division jetzt immer noch eingesetzt, die jetzt die Division 2025 stellen soll, die praktisch voll einsatzbereit auch der NATO zugesichert wurde. Hab da so meine Fragezeichen. Ich erlebe Israel, ich erlebe Ukraine, die natürlich Flashbacks in mir ausgelöst haben am Anfang, weil ich die Szenario letztendlich kenne. Ich weiß, was da jetzt auf dem Boden passiert und wie das alles aussieht, wenn Bomben fallen, wenn Artillerie schießt, wenn Leute fallen, wenn Leute verletzt werden. Ich sehe das wirklich kritisch, ob wir dafür auch gerüstet sind und ob das Mindset tatsächlich in der Bundeswehr passt, dass wir wieder zum Kampf ausbilden. Aber ich glaube, es gibt auch ein Zitat von meinem damaligen Kommandeur eben, der sagt, und auch Alfons Meiss hat es bestätigt, wir müssen wieder kriegstüchtig werden, das ist jetzt in aller Munde. Da sage ich ja, und so habe ich es auch ganz am Anfang meiner Bundeswehrzeit kennengelernt, auf jeden Fall. Denn diese Stabilisierungseinsätze sind dennoch, dass sie schlimm waren, und ich nenne jetzt mal Afghanistan auch als Stabilisierungseinsatz, war zwar jetzt ein Kampfeinsatz, aber ich nenne es mal so, dann sind eben doch solche Gefechte, wie sie jetzt Lauf in der Ukraine, das ist schon mal eine andere Hausnummer. Da wird Großgerät eingesetzt, da schießt tagelang Artillerie, da gibt's Verwundete und zwar nicht in der Anzahl, wie wir es jetzt hatten, sondern wirklich noch und nöcher. Sind wir dafür gerüstet? Sind die Soldaten dafür ausgelegt? Erkennen die Soldaten, die jungen Soldaten wirklich ihren Eid an, dem Vaterland bis zum Tod zu dienen, sage ich mal, ihr Leben einzusetzen fürs Vaterland? Da bin ich mir noch wirklich unsicher, ob wir da bereit sind. Aber es ist meine persönliche Meinung. Da stehe ich nur für mich da ist mit meiner Meinung und ja, bin da ein bisschen kritisch.
Auch wenn du das jetzt Stabilisierungseinsatz nennst, muss man ja feststellen, du und Jare Zembritzky zum Beispiel, ihr seid ja wenige Kommandeure, die auch wirklich dann mal im Gefecht auch geführt haben. Welchen Tipp würdest du jetzt jungen Bataillonskommandeuren geben, die jetzt, ich sag mal, ein Bataillon in den Kampftruppen von mir aus gerne in der Gebirgstruppe übernehmen? Welchen Tipp würdest du diesen jungen Kommandeuren aus deiner Erfahrung geben?
Ja, unterhaltet euch mal mit den alten Säcken, wie es tatsächlich war. unterhaltet euch vor allem mit den alten Säcken darüber, wie führt man Truppe und wie bekommt man die Truppe dazu, dir zu folgen. Ich glaube, das war bei uns schon so, dass jeder für den anderen eingesprungen wäre. Denkt mal drüber nach, wie ihr so eure Soldaten darauf vorbereitet, tatsächlich nicht nur, das heißt immer so flapsig, Tod und Verwundung, aber mit einer Masse an Toten und Verwundeten. Und wie besprecht ihr am besten nach einer Gefechtshandlung, wie besprecht ihr bis auf die unterste Ebene und bis auf die höchste Ebene, wie besprecht ihr das nach mit euren Kameraden? Lasst mal eure Gefühle raus, die, sag ich mal, Mannschaften, Feldwebel, Unteroffiziere, die nehmen euch das überhaupt nicht übel, wenn ihr mal Angst habt bei irgendwas, auch vor einer Entscheidung, fragt einfach die erfahrenen Kameraden und seid euch da nicht zu scheu und sitzt nicht auf dem hohen Ross, nur weil ihr dann Kommandeur seid, sondern vertraut mal auf eure Untergebenen und lasst auch mal Emotionen frei. Das wird euch nicht zum Nachteil kommen.
Letzte Frage an dich, Matthias. Wenn du dir heute mit deinen Erfahrungen und all den Dienstjahren und allem, was du erlebt hast, in jeglicher Hinsicht, dir etwas von der Politik oder Bundeswehr wünschen könntest, was wäre das?
Ich sag nur, die versehrten, ich nehme jetzt nur mal die geschädigten, versehrten Veteranen, die haben jahrelang für dieses Land, für diese Bundeswehr treu gedient und tapfer gekämpft und sind durch die Bundeswehr krank gemacht worden. Und dann erwarte ich einfach, und vor allem jetzt bei mir, seit über 30 Jahren habe ich meinen Mann gestanden in zahlreichen Einsätzen, dann heißt es auch für die Politik und auch für die Bundeswehr, dann steht auch die restliche Zeit für eure Soldaten ein, unterstützt diese, gibt den Angebote, dass sie wieder gesund werden und nicht geschädigt, sage ich mal, in die Pension, in die Rente oder aus der Bundeswehr ausscheiden. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Die Kameraden haben alles gegeben und jetzt seid ihr auch den Kameraden was schuldig.
Matthias, ich danke dir.
Gerne.
Wenn du jetzt mit Matthias ins Gespräch kommen willst, verlinke ich dir seine Profile bei Instagram und Facebook in den Shownotes. Auch den Podcast mit Sönke Neitzel verlinke ich dir dort. Vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Das ist keine Selbstverständlichkeit, ich weiß das. Wenn du die Folge interessant oder relevant findest, bewerte oder rezensiere sie gerne und teile sie mit deinen Kameraden und Freunden via WhatsApp und Co. oder in den sozialen Medien. Nur so funktioniert Aufarbeitung. Denn es gilt nach wie vor, Sönke Neitzel hat es gesagt, niemand sonst wird kommen. It's up to us.